Medien, Vielfalt, Thüringen. Ein Podcast der Thüringer Landesmedienanstalt.
Herzlich willkommen zur 16. Folge der TLM-Podcast-Reihe Medien, Vielfalt, Thüringen. Das ist der Podcast der Thüringer Landesmedienanstalt. In der letzten Folge habe ich mit Hans Demmel über sein Buch gesprochen, Anderswelt, ein Versuch mit rechten Medien. Er hat berichtet über seine Erfahrungen und Folgerungen aus dem Selbstversuch. Heute möchte ich mich mit Dr. Leif Kramp über das Thema die digitale Resilienz in der Mediennutzung unterhalten, zu dem Herr Dr. Kramp eine groß angelegte Studie gerade abgeschlossen hat und demnächst publizieren wird. Herr Dr. Kramp, ich darf Sie sehr herzlich willkommen heißen und freue mich, dass Sie bereit sind, bei unserem TLM-Podcast mitzuwirken. Ich bin Kirsten Kramer und bevor wir ins Gespräch eintreten, darf ich Ihnen, liebe Zuhörer, Herrn Dr. Kramp noch ein bisschen vorstellen. Leif Kramp ist Forschungskoordinator des Zentrums für Medien-, Kommunikations- und Informationsforschung in Bremen. Das hat sich abgekürzt ZEMKI genannt. Fand ich auch interessant. ZEMKI geht gar nicht so leicht über die Lippen, aber der Titel ist natürlich lang. Seit 2011 forschen und lehrt er dort an der Uni der Hansestadt Bremen und hat die Schwerpunkte Transformation des Journalismus und Media Heritage Management. Er gehört dem Gründungsvorstand des Vereins für Medien- und Journalismuskritik e.V. an. Er ist Mitglied im Direktorium des WOZA Bildungsprogramms und er hat die Initiative Audiovisuelles Erbe mitbegründet. Er hat auch Bücher herausgegeben und Studien. Er war an der Makromedia Hochschule für Medien und Kommunikation in Hamburg und er hat auch als freier Journalist gearbeitet. Seine Forschungsschwerpunkte aktuell sind die Journalismusforschung, die Medien- und Kommunikationsforschung und der globale Medienwandel, die Medien- und Kulturpolitik, Mediengeschichte und Media Heritage Management. Das Thema unserer heutigen Folge ist die digitale Resilienz in der Mediennutzung. Herr Dr. Kramp, Resilienz ist ja ein Begriff in aller Munde. Spätestens seit der Corona-Pandemie benutzen ihn viele. Ich weiß nicht, ob alle wissen, was es ist. Man sagt ja, es bezeichnet Menschen, die auch widrigste Situationen unbeschadet überstehen. Können Sie uns den Begriff nochmal erklären? Was bedeutet Resilienz?
Ja, der Resilienzbegriff hat ja ganz unterschiedliche Ursprünge. Wird häufig benutzt, auch aktuell, wenn es um IT-Sicherheit geht, das heißt also Bedrohung durch Hacker etc. Er wird natürlich in der Psychologie sehr stark benutzt, gerade was Sie auch ansprechen, und er beschäftigt uns da. Natürlich auch dieser Begriff, wenn es um die Widerstandsfähigkeit einzelner Menschen, aber eben auch zum Beispiel Organisationen oder auch der Gesellschaft insgesamt geht, unter dem Einfluss von Krisen. Und wir leben im Moment ja, oder wir erfahren eine Welt, in der sich ganz verschiedene Krisen überlappen. Also Krieg, wir haben Pandemie gehabt und noch immer noch, sie ist ja nicht weg und bedroht ja immer noch die Gesundheit vieler Menschen. Wir haben die Energiekrise, ja, also das alles, was gesamtgesellschaftlich, aber bis ins Private, ins tiefste private Leben, in den Alltag hineindringt. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, wie unbeschadet, mindestens unbeschadet, überstehen das die Menschen. Und wenn wir uns dann anschauen, wie präsent digitale Medien heutzutage sind, in der alltäglichen Nutzung der meisten Menschen, also es gibt eine zu vernachlässigende Minderheit, die digitale Medien in Deutschland nicht nutzen, also Smartphone oder eben den Laptop mit Internet verbunden und auch viele andere Geräte, die man sich ja vorstellen kann, dass man da natürlich schon fragen sollte, und dem sind wir nachgegangen in unserer Studie, was macht das denn mit den Menschen? Helfen denn digitale Medien dabei, widerstandsfähiger, souveräner zu werden in diesen krisenhaften Zeiten, oder machen sie alles nur noch schlimmer, wenn ich es mal ein bisschen zugespitzt formulieren darf?
Der Titel unserer Folge heute, den haben wir ja entlehnt auch Ihrer Studie, die digitale Resilienz in der Mediennutzung. Dann geht es doch aber eigentlich um die relativ analoge Resilienz der Menschen im Rahmen der digitalen Mediennutzung, oder?
Ja, es geht einerseits um den einzelnen Menschen, wie gesagt, aber auch im Familienverbund, sage ich mal, aber bis hin zu den zu auch Unternehmen und Organisationen, die natürlich auch mit dem Medienwandel zu kämpfen haben, mit dem Digitalen, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch was so Arbeitskulturen angeht. Also nehmen wir mal die Journalistinnen und Journalisten insgesamt, also die Medienbranche, die hat schon stark zu kämpfen, gerade unter dem Druck auch, dass die Welt in dieser Polykrisen-Ära, in der wir uns gerade befinden, dass dann natürlich Journalistinnen und Journalisten die Aufgabe haben, die Menschen zu informieren. Aber wenn die Menschen wiederum quasi ihr psychisches Wohlbefinden leidet bei der digitalen Mediennutzung, vor allen Dingen, wenn sie über die Polykrisen informiert werden über digitale Medien und es ständig auf sie hereinprasselt, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Effekt, den wir feststellen, dann haben auch Journalistinnen und Journalisten zu kämpfen, weil sie eben die Menschen nicht mehr erreichen, weil die Menschen sagen, na, wir reduzieren unsere Nachrichtennutzung oder aber wir verzichten ganz darauf für eine gewisse Zeit oder eben auf Dauer. Und das ist etwas, was natürlich einer Gesellschaft insgesamt auch gar nicht gut tun kann, die natürlich von unabhängig informierten Bürgerinnen und Bürgern lebt.
Oh ja, das klingt wie ganz unangenehme Spiralen, die sich da entwickeln können. Beschreiben Sie doch mal ein bisschen, was Sie erforscht haben, in welchen Bereichen Sie unterwegs waren. Sie haben das jetzt gerade schon angesprochen in Bezug auf Journalisten und in Bezug auf Nachrichtenkonsumtion und so weiter. Was waren denn Ihre Hauptthemen und Ihre, vielleicht auch Ihre Kernthesen, die Sie herausgefunden haben?
Ja, also es ging tatsächlich, wir haben das ganz kurz, wie haben wir es gemacht? Wir haben uns drei Module, wie man ja immer schön sagt, uns zurechtgelegt, damit man ja so eine Studie auch entsprechend systematisch durchführen kann. Wir haben zuerst eine mit dem Meinungsforschungsinstitut Forsa gemeinsam eine Repräsentativbefragung, eine Bevölkerungsbefragung in deutschen Haushalten durchgeführt. Danach haben wir aus den Teilnehmerinnen und Teilnehmern dieser Repräsentativbefragung, das waren insgesamt 1001 Personen, die angerufen wurden von den Telefonstudios, und dann quasi mit unseren Fragen konfrontiert waren. Und aus diesem Pool, sag ich mal, an Menschen haben wir dann nochmal über 50 angesprochen und haben direkte Gespräche, qualitative Interviews etwa eine Stunde lang geführt, um eben das, was wir bei der quantitativen Befragung sozusagen, nennt man das ja immer, also wo man nicht so richtig in die Tiefe gehen kann, wo man aber sagen kann, so und so viel Prozent der Menschen fühlen sich meinetwegen schlecht, wenn sie soziale Medien nutzen. Ja, das ist tatsächlich auch ein Ergebnis. Da haben wir dann mal das Warum gefragt. Ja, da wollten wir nochmal qualitativ, sagt man, danach gehen und die Menschen direkt danach fragen, wieso fühlst du dich beispielsweise schlecht, wenn du dieses oder jenes digitale Angebot nutzt und was tust du dagegen? Das war das zweite Modul und im dritten Modul haben wir uns eine Redaktion angeschaut, wie die damit umgehen, mit diesen Herausforderungen, die aus dieser Situation der Mediennutzung heraus erwachsen. Und die Themen, die uns da interessiert haben, vor allem die Aspekte der Resilienz, der digitalen Resilienz, die uns da vor allen Dingen interessiert haben, war natürlich erstmal, wie präsent sind digitale Medien im Alltag der Menschen, aller Menschen in Deutschland, wenn man das hochrechnet. Und tatsächlich, wie belastend, aber auch wie, sagen wir mal, wie inspirierend sind bestimmte Medienangebote, wie inspirierend ist die digitale Kommunikation oder eben auch, wie belastend ist sie, wie nervt das die Menschen ganz konkret, wenn sie über Direct Messaging Services, nennt man das ja, wie WhatsApp oder auch Signal oder Threema und wie sie alle heißen, Telegram, kommunizieren miteinander im Familienzusammenhang, aber eben auch bestimmte Informationsangebote dort nutzen. Und was wünschen Sie sich insgesamt von diesem weiten und hochdifferenzierten digitalen Medienangebot, wenn es darum geht, wie wir uns miteinander dort ins Benehmen setzen online, also ich sag mal die Zivilität der Online-Kommunikation, also was in welcher Debattenkultur leben wir denn eigentlich? Wie gehen wir miteinander um online? Wie verhalten sich Menschen gegenüber der Schwierigkeit, überhaupt noch die Entscheidung treffen zu können, dass sie glauben können online, wenn es um Informationen geht? Das ganze Problem der Desinformation, Fake News, ist ja auch ein Begriff, der zirkuliert. Und dann eben auch, wie sie gerne angesprochen werden möchten von Nachrichtenanbieterinnen und Anbietern. Das heißt, wenn es zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie den Begriff Doomscrolling kennen, also dass man, wenn man so durch das Weltgeschehen, die Berichterstattung über das Weltgeschehen durchscrollt, durchklickt im Internet, dann wird es immer schlimmer. Man kommt nicht davon los. Das ist dieser Begriff des Doomscrolling. Also man fühlt sich so in einer Kaskade der Schlechtigkeit, ja, und der psychischen Belastung wieder. Und da haben wir natürlich auch großes Interesse gehabt zu fragen, okay, was sollen denn zum Beispiel Journalistinnen und Journalisten anders machen, wenn sie die Menschen informieren über die schlimme Situation, in der sich viele Menschen, viele Staaten, viele ja auch Naturphänomene natürlich, die in der Welt grassieren, in der schlechten Lage, in der sich die Welt befindet. Wie sollen sie da darüber besser, anschlussfähiger und vielleicht sogar erhellender und perspektivenreicher berichten? Und das sind so drei Aspekte gewesen, wo wir sehr interessante Ergebnisse zutage gefördert haben, unabhängig mal davon, dass es insgesamt nicht so wirklich gut aussieht, wenn wir uns bestimmte Bevölkerungsteile anschauen, vor allen Dingen, wenn es um das Alter der Nutzerinnen und Nutzer geht. Also da waren auch einige Überraschungen dabei. Also wer jetzt gut damit umgehen kann, mit diesen Belastungen, wer schlechter damit umgehen kann.
Das ist ja eine ungemeine Fülle von unterschiedlichen Fragestellungen und Herangehensweisen, ja, und auch Ergebnissen, die Sie da bestimmt bekommen haben. Da müssen wir jetzt nochmal nachhaken. Das war ja ein ganz großer Bogen von A bis Z wirklich, von wie gehen wir mit den Dingen um, die uns erreichen, bis zu wie können wir uns irgendwie schützen. Und Sie haben eben unter anderem so dieses Dilemma beschrieben. Auf der einen Seite will der Mensch gut informiert sein, der Durchschnittliche. Auf der anderen Seite möchte aber auch gar nicht so sehr von negativen Nachrichten belastet werden. Und Sie haben eben gesagt, dass das in diesen Krisenzeiten möglicherweise besonders extrem ist, dieses Dipolare. Mhm. Ja. Ist das eigentlich ein neues Phänomen und gibt es für dieses Dilemma eine Lösung? Haben Sie da Rezepte gefunden?
Ja, die Menschen wünschen sich tatsächlich, also die Top 3, der dritte Platz der meistgenannten Wünsche der befragten Internetnutzerinnen und Nutzer, wünscht sich tatsächlich eine konstruktivere Berichterstattung, perspektivenreicher, was ich eben schon angerissen habe. Also wir diskutieren seit einigen Jahren, haben wir auch schon Studien zugemacht, über diese neue Art des konstruktiven Journalismus oder des lösungsorientierten Journalismus. Und die Studien, die es dazu gibt, zumindest in Deutschland, auch unsere eigenen bislang, haben sich sehr stark fokussiert darauf, okay, es gibt dieses theoretische Konzept, wie man konstruktiver berichten kann und was das überhaupt bedeutet. Da gibt es Unterschiede, brauchen wir jetzt nicht so im Einzelnen drauf eingehen, was die Theorie sagt, ja, aber und dieses Interesse war da eher immer, wie nehmen das Journalistinnen und Journalisten an, dieses Konzept, weil es in gewisser Weise eben auch ein Umdenken bedeutet in der redaktionellen Arbeit. Wir haben das jetzt genutzt, diese Befragung, um dann auch sicherlich plausibel an die Fragestellung anknüpfen zu fragen, ja, aber wie soll denn über diese belastenden Krisen berichtet werden? Man kann ja nicht einfach sagen, wir verschweigen das, sondern es geht darum, tatsächlich zu schauen, okay, wir haben hier große Probleme, die wirken zum Teil sogar unlösbar, aber wie kann man das angehen? Wie kann man darüber berichten, dass der Zuhörer, die Leserin und so weiter, dass die auch noch was damit anfangen können und wollen, dass sie nicht einfach abschalten, weil es ihnen eben aufs Gemüt fällt. Das wünschen sich die Menschen. Die wünschen sich tatsächlich Perspektiven und konstruktivere Bitte, also mehr Einbeziehung, mehr über den Tellerrand schauen. Also wie können wir Probleme gemeinsam angehen? Wo gibt es Beispiele, wie Menschen versuchen, ein Problem Herr zu werden und so weiter. Also solche Fragestellungen sind für die Menschen da draußen, sage ich mal, besonders wichtig aktuell. Mhm.
Na gut, man merkt es ja vielleicht auch selbst, ne? Wenn die fünfte negative Nachricht in Folge der Nachrichtensendung kommt, dann ist man ja auch manchmal gar nicht mehr so gut gelaunt. Aber Good News in Bad News ist ja auch nicht die Lösung, oder?
Nein, also das ist ganz wichtig, dass die Lösung kann nicht sein, Schönfärberei. Also das ist ein absolutes No-Go, wenn man so sagen möchte. Sondern die Menschen möchten auch nicht an die Hand genommen werden. Ja, das ist auch ein weiterer Nebenaspekt, der hier eine Rolle spielt. Sondern sie möchten fundiert und unabhängig informiert werden. Sie wollen auch tatsächlich, also nicht, dass man etwas weder beschönigt noch eben aber auch nicht dramatisiert, sondern sie möchten, ich sag mal, eine Rampe gebaut bekommen, um etwas an die Hand zu bekommen, wo sie selber verschiedene Perspektiven, verschiedene Meinungen, die Differenziertheit von ExpertInnen Einschätzungen geboten bekommen, sodass sie selber in ihrer Lebenswirklichkeit Anschluss finden. Das heißt, es nutzbar machen, also nicht erdrückt werden wollen durch eine Fülle von Aspekten. Sie wollen nicht von Negativaspekten vor allen Dingen. Sie wollen nicht, dass es zu sehr reduziert wird auf Vereinfachungen, gut, böse, ja, also Dichotomien etc., sondern sie wollen eine gute Grundlage bekommen, um dann selbst handeln zu können. Und das ist etwas, was sie natürlich nicht in einer Situation schaffen, wo sie das, vor allem das Social Web, also soziale Netzwerke, aber eben auch diese Direct Messaging Services, WhatsApp etc., die es da gibt, das nehmen sie sehr stark als desinformierend wahr. Das heißt also, die meisten glauben tatsächlich auch schon mal mit manipulativen Inhalten Kontakt gehabt zu haben, sich irregeführt zu fühlen und so ein Zweifel an den eigenen Quellen, die sie nutzen und denen zur Verfügung stehen, das wächst durchaus. Also das haben wir vorhin durch die qualitativen Anschlussgespräche mit denselben Personen, die ja wie gesagt bei der Repräsentativbefragung auch teilgenommen haben, gemerkt, dass da der Zweifel insgesamt auch an sich selbst, wie kann ich einschätzen, was wahr ist, ja, was ist eine gute Grundlage, Quellenkritik, also wie kann ich einschätzen, ob die Quelle zurechnungsfähig, vertrauenswürdig ist, all da zeigen sich Zweifel und da ist wirklich ein ganz großer Bedarf festzustellen, da muss etwas getan werden, wer auch immer, auch die Menschen selber wollen sich stärker befähigen, besser sich schützen zu können gegen Einflussnahme von allen möglichen Seiten. Aber sie sehen eben auch Politik und Journalismus, unter anderem neben den Plattformbetreibern in den Tech-Konzernen, dass da etwas getan werden
muss. Also bevor wir jetzt auf die Frage kommen, wer ist verantwortlich und wer muss was ändern, die natürlich super wichtig ist, da werden wir gleich noch drüber sprechen, muss ich trotzdem nochmal nachfragen. Sie haben jetzt, also habe ich das richtig verstanden, dass es doch einen Unterschied macht, ob man sich in klassischen Medien bewegt oder ob man überwiegend Online-Medien nutzt? Das ist der eine Punkt. Und dann vielleicht, wahrscheinlich spielt das ja zusammen, sind Ihre Forschungsergebnisse eigentlich für alle Altersgruppen gleich oder sind Jugendliche, junge Erwachsene, was ich jetzt mal vermuten würde, irgendwie anders durch ihre Sozialisierung vernetzt oder sind sie resilienter im Umgang mit digitalen Medien oder spielt das gar keine Rolle?
Also es ist so, die herkömmlichen Medien sind natürlich auch online sehr präsent, nicht nur im Social Web, nicht nur auf Social Media, sondern eben auch mit ihren Websites etc., mit ihren Podcasts und so weiter und so fort. Was man tatsächlich merkt, ist, es ist ein Spezifikum, es ist eine Besonderheit der digitalen Kommunikationsformen, der Angebotsformen, die auch einen Teil dieser Belastung ausmachen. Das heißt, wenn ständig das Handy, das Smartphone piept oder klackt, ja, was auch immer man für einen Push-Notification-Ton eingestellt hat, also diese Push-Nachrichten, ja, die einen verfolgen, die man manchmal auch selber gar nicht eingestellt hat, weil sie sich automatisch installiert haben oder eingestellt haben bei der App, die man sich dann runtergeladen hat und so weiter. Das ist etwas, was die Menschen unter Druck setzt. Das sind aber auch eben, wie gesagt, nicht nur die Angebote, die hier mit dieser hohen Taktung, mit dieser starken Frequenz an Live-Tickern, an Live-Blogs etc. Geradezu über Krisen berichten. Es sind natürlich auch, das sieht man auch im Fernsehen zum Teil. Es ist aber vor allen Dingen die Besonderheit, wie gesagt, digitaler Medien, weil wir das Smartphone, die meisten Menschen, ich intersubjektiviere das immer schon, also es ist tatsächlich so, man kann sagen, wir als Gesellschaft haben das Smartphone fast pausenlos bei uns und sind dadurch eben immer erreichbar. Und das alleine, gepaart mit der Vielzahl an Angeboten, die sich eben auch bemerkbar machen, ob sie sich nun selber per Push, wie auch immer, bemerkbar machen oder ob man sie zugeschickt bekommt durch Familie, Freunde etc., das ist etwas, was sich immer wieder ins Bewusstsein schiebt und das ist etwas, was belastet. Man könnte meinen, dass die jungen Menschen, jetzt mal grob gesprochen, wir haben das in die Altersgruppen, zum Beispiel 14 bis 29 Jahre unterteilt, dass sie damit besser umgehen können, weil wir schließlich damit aufgewachsen sind. Sie kennen das Wort Digital Natives vielleicht auch. Das ist ein Irrglaube. Es ist so, dass es sicherlich Digital Natives sind, also die mit dem Digitalen aufgewachsene, geborene sozusagen. Aber das beschreibt wirklich alleine diesen Zustand. Ja, sie sind damit aufgewachsen. Das heißt aber nicht, dass sie gut und besser damit umgehen können. Vielmehr bedeutet es, dass sie dass es unsere Lesart durch die Vielzahl an Ergebnissen, dass sie offensichtlich gar nicht gelernen konnten oder nicht gelernt haben, in einer Welt außerhalb der digitalen sich zu strukturieren und ihr Leben zu strukturieren. Das bedeutet, alles, was sie auch in der Realwelt, in Co-Präsenz, sagt man ja auch, also mit Freunden treffen sich natürlich auch in der realen Welt, sind in der Schule, sind sie studieren etc., sie arbeiten, das ist alles klar. aber Freundschaft, also soziale Beziehungen, auch familiäre Beziehungen etc. sind sehr stark online geprägt durch Online-Dienste, Mediennutzung. Kinder bekommen heute schon im frühesten Alter ein Smartphone. Man sieht das immer wieder, spätestens in der 5. Klasse, manchmal auch in der Grundschule schon, bekommen die Kinder diese Geräte und sind dann natürlich sehr fixiert darauf, über solche Kanäle auch Medieninhalte zu nutzen. Also kurzum, die können sich nicht einfach herausziehen aus dieser Infrastruktur, mit der sie ihr Leben organisieren. Anders als zum Beispiel, nehme ich einfach mal ein relativ deutliches Beispiel, 50- bis 69-Jährige, die noch älteren natürlich noch deutlich mehr, also 50 bis 69 ist auch eine große Anteil der befragten Gruppe gewesen, die sagen können, ich gehe jetzt, ich sag mal ganz profan, ich gehe jetzt raus in den Garten, ich gehe jetzt spazieren, ich brauche Abstand. Oder ich telefoniere jetzt mit dem ganz normalen Telefon mal, ja, um dann eben anders zu kommunizieren mit Menschen. Diesen Abstand, diese andere Welt, die parallel existiert noch zu den sehr funktional eingesetzten, sehr nutzungsorientiert, also Nutzungs im Sinne von, es muss jetzt eine Funktion erfüllen, orientierte Handhabung von Smartphones oder Computern, die haben junge Menschen nicht, weil das das zentrale Werkzeug ist, das ist der Dreh- und Angelpunkt der gesamten sozialen, aber auch Arbeits- und Schul- und Lernwelt.
Das ist das erste Mal, dass diese Fähigkeit, die ja sonst immer als besonders praktisch dargestellt wird, ne? Die Jungen sind damit aufgewachsen, sie kennen sich aus, sie können damit umgehen, dass es ja doch auch eine Kehrseite hat. Das ist ja sehr interessant.
Ja, eine wesentliche Kehrseite. Also ich betone das auch so sehr, weil die Ergebnisse bei jungen Menschen, also die Befragungsergebnisse sehr abweichen zum Teil. Also wir haben dort, um ein Beispiel zu nennen, wir haben da natürlich auch eine Vielzahl an, auch die Mehrheit sagt zum Beispiel, sie fühlt sich durch soziale Medien, Instagram liegt da ganz vorne als Social Network Plattform, fühlen sich inspiriert, also auch positiv konnotiert. Aber es ist auch eine verhältnismäßig großer Anteil dieser Altersgruppe 14 bis 29, also etwa ein Viertel aller 14 bis 29-Jährigen, fühlt sich in irgendeiner Art und Weise belastet nach der Nutzung ihres liebsten Social Networks. Und das ist etwas, wo die anderen Altersgruppen sehr abfallen. Also wenn man sich mal vorstellt, das ist zwar nicht die Mehrheit, das wäre ja noch besorgniserregender, aber es ist alleine schon so besorgniserregend aus unserer Sicht, dass ein Viertel aller Jugendlichen und jungen Erwachsenen sagen, sie fühlen sich leer. Was haben wir noch gefallen? Also es gibt drei Kategorien, ich müsste jetzt nochmal genau reinschauen, aber es gab drei Kategorien, wo wirklich 25 bzw. 26% gesagt haben, sie fühlen sich leer, ausgebrannt etc. Also ich sag mal eher negative Kategorien des psychischen Wohlbefindens und des emotionalen Attachments. Das ist etwas, was schwierig ist, was eben sehr besorgniserregend
ist. Ja, das ist tatsächlich eine nicht so gute Nachricht. Da kommt jetzt der Begriff, den Sie vorhin schon verwandt haben, die Frage nach den Verantwortungsträgern. Ja, ganz zu Pass. Woran liegt es und was kann man machen? Also brauchen wir jetzt mehr Förderung auch der Jüngeren im Umgang? Also brauchen wir mehr Medienkompetenz oder brauchen wir mehr Medienunternehmer, die man hier in irgendwelche Pflichten nimmt? Oder haben wir wieder eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe? Müssen wir also alle ran, um hier ein bisschen autarker vielleicht auch wieder zu werden und selbstbestimmter mit den ja ohne Zweifel auch hilfreichen digitalen Medien umzugehen?
Ja, ich glaube, man kann vorwegschicken, es muss etwas getan werden. Es reicht nicht zu sagen, es geht wieder vorbei, Stecker raus und wir schauen mal, was da kommt, sondern wie wir alle wissen, die digitalen Medien werden nicht verschwinden und sie werden eine immer größere Rolle spielen in unserem Alltag, gerade weil wir uns natürlich auf dem Weg zur digitalen Gesellschaft befinden und da geht es nicht nur um elektronische oder digitalisierte Verwaltung, sondern es geht wirklich um alle Lebensbereiche. Und wir erleben es ja jetzt schon, wie wichtig digitale Medien sind. Und das ist nicht nur auf das Smartphone bezogen, sondern es geht um bis hin zu der Frage, digitale Daten, digitale Spuren prägen bereits schon den Alltag vieler Menschen, ohne dass sie selber daran teilhaben und teilnehmen und das angestoßen haben, sondern es wird immer mehr digitalisiert. Also das vorweggeschickt, wir müssen also einen Weg finden. Und wahrscheinlich muss sich jeder für sich, und das ist das Allerwichtigste, Ergebnis sicherlich auch, jeder muss daran, sollte, nicht muss, aber sollte daran arbeiten, quasi, ich sag mal, sich digital vielleicht zu entrümpeln oder den Stress abzubauen, wenn denn Stress gefühlt wird. Nicht jeder empfindet Stress bei der digitalen Mediennutzung. Das muss man verwechseln. Also wir brauchen selber Strategien dafür. Darüber hinaus sollten gesellschaftliche Institutionen durchaus behilflich sein. Das sind dann Institutionen wie die Schule, ja, sogar die Universität, dann je nach Alter, aber auch die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber und die Politik nicht zu vergessen. Also wenn es um Medienregulierungsfragen geht, wie welcher Wildwestmanier dürfen die Tech-Plattformen, die Social-Media-Plattformen sich weiterhin verdingen, ja, und was dürfen sie nicht, das ist ja auch eine hochbrisante Medienregulierungsfrage, mit der sie sich ja auch unter anderem beschäftigen, als Landesmedienanstalten unter anderem. Aber die meisten der Befragten sagen auch, sie erkennen es an, sie müssen selber etwas tun.
Also und, haben wir ja doch noch ja. So eine Art mündigen Bürger. Also ich hatte schon fast die Befürchtung, nach dem, was Sie berichtet haben, dass diese negativen Assoziationen, die man aufbaut oder das Leere, was die Jugendlichen zu 25% fühlen, dass das so ein bisschen zu einer, ich will nicht sagen Entmündigung, das ist viel zu weit gegriffen, aber dass es doch zu so einer Lähmung oder vielleicht führt. Aber dann müssen wir uns vielleicht doch nicht so schlimm Sorgen machen um unser demokratisches Gefüge.
Wir müssen uns schon Sorge machen. Ich glaube, also von der Entmündigung zu sprechen wäre tatsächlich ein bisschen übers Ziel hinaus. Es ist aber natürlich schon so, dass viele Menschen sagen, sie sehen eben eine Polarisierung als großes Problem und sie haben einfach selber keine Lust, sich aktiv an der gesellschaftlichen Diskussion zu beteiligen, in Form eben zum Beispiel der Online-Kommunikation. Also, dass sie halt dann auch kommentieren, wo dann andere mit Hassrede und mit gemeinen Aktionen, sage ich mal, ein bisschen untertrieben, sich da artikulieren auf vielen auch Nachrichtenseiten, aber auch auf Seiten, auf anderen öffentlichen, bei Behörden und so weiter, sich da mit Kommentaren zu Wort melden, sind ja leider häufig geprägt, diese Seiten, die Kommentarspalten von Hass und von Desinformation und so weiter und von Gerüchten. Und da haben viele, die Mehrheit ist natürlich, das muss man sich auch vergewissern, ist nicht nur gemäßigt, sondern auch sehr rational und ist auch durchaus konstruktiv in dem, was sie denkt und tut, aber sie melden sich halt dann auch nicht mehr zu Wort, weil sie sich nicht in diese verwahrloste Debattenkultur einbringen wollen, weil sie darin auch keinen Sinn sehen, dann selber attackiert zu werden. Dennoch ist es natürlich so, dass das zu einer Schieflage auch in der Wahrnehmung führen kann. Wir reden nicht ohne Grund über Hassrede jetzt schon so lange und auch Desinformation, weil dass bestimmte Entwicklungen sind, die von Minderheiten, aber eben sehr gezielt und sehr konzertiert entwickelt werden und verbreitet werden und auch sehr klug zum Teil eben da diese viralen, wie man es ja immer nennt, Mechanismen im Social Web benutzen und dass diese bedient werden. Insofern, die Hoffnung sollte man nie aufgeben, dass man auch gesamtgesellschaftlich sagt, wir sind fähig, über das Internet eine gesellschaftliche Selbstverständigung herzustellen. Aber es braucht natürlich nicht nur Regeln, sondern es braucht auch eine Souveränität der einzelnen Nutzer und auch eine Bereitschaft. Und die ist gefährdet. Also die Bereitschaft, weil wir, wie gesagt, diese stressinduzierten Entwicklungen haben, dass Menschen sagen, sie nehmen sich eher zurück. Sie machen sich jetzt mehr Gedanken darüber, weniger und oder was sie wirklich, was wirklich wichtig für sie ist und was sie wirklich weiterbringt. Denn das ist auch ein Aspekt von Resilienz, dass man nicht nur einfach widerstandsfähig wird im Sinne von Abwehr von negativen Einflüssen, sondern man soll ja eigentlich durch Resilienz, durch eine Steigerung der Resilienz der Persönlichen befähigt werden, souverän zu gestalten. Das heißt also nicht nur es gibt dieses Wort zu copen, also irgendwie zu bewältigen einen Druck und einen negativen Einfluss, sondern ins umgedreht kreativ zu sein, damit etwas Neues zu sich selber weiterzukommen, als man bisher war. Es geht nicht um die Verteidigung eines Ist oder eines Vorzustandes, sondern man soll stärker werden dadurch im Grunde. Und das ist etwas, was bei uns noch leider viel zu selten zum Tragen kommt, diese gesamten Diskussionen, aber eben auch im Bewusstsein der Menschen. Das Internet ist ein Ermöglichungsraum, wenn wir ihn in dem Sinne konstruktiv, perspektivenreich und zugewandt und demokratiebejahend nutzen, alle gemeinsam. Und nicht nur die Journalistinnen und Journalisten, nicht nur die Politikerinnen und Politiker, sondern eben auch alle Nutzerinnen und Nutzer, ohne dass sie ihre Interessen aufgeben müssen. Denn das ist ja, wie gesagt, wir leben in einer Welt, wo es nicht nur um den Markt der Eitelkeiten, der ist ja manchmal sehr bestimmt, geht, gerade im Social Web, sondern um vor allen Dingen auch einen Markt der Ideen. Und dafür brauchen wir einfach viel mehr Zugewandtheit und die Lust daran, sich mit digitalen Medien auseinanderzusetzen.
Aber das sind doch Good News zum Ende unseres Gesprächs, dem nähern wir uns nämlich schon, wenn Sie sagen, die digitale Resilienz führt auch dazu, dass man sich bewusster macht, wie man leben möchte, wo man seine Schwerpunkte setzt, wie man das Netz mit all seinen Ausprägungen auch positiv für sich nutzen kann. Das sind doch eigentlich ganz zukunftsgewandte Ansätze und Ideen. Und wenn Sie das noch in einen markigen Schlusssatz, den Sie der Politik entgegenwerfen würden, wenn Sie denn jetzt könnten, zusammenfassen, wäre das doch ein sehr optimistisches Ende für eine wirklich interessante und tiefgreifende Studie, über die wir bestimmt noch 3 Stunden reden könnten.
Ja, ich weiß gar nicht, ob man die Politik da anrufen muss.
Oder vielleicht auch uns alle als Gesellschaft.
Ja, besinnt euch quasi, wir sollten uns alle besinnen darauf, dass wir uns bewusst machen sollten, wie wir mit digitalen Medien umgehen. Sie sind viel zu omnipräsent, dass wir sie für zu selbstverständlich mittlerweile nehmen und dadurch sehr, sehr beiläufig alle möglichen digitalen, sag ich mal, Angebote jetzt mal und auch segensreiche Angebote, die so wirken, zumindest nutzen, ohne dass wir uns Gedanken darüber zu machen. Und das machen und da anzusetzen und zu sagen, was brauche ich wirklich, was ist wichtig, was bringt mich weiter, was nutze ich wirklich, was bereichert meinen Alltag und mich selber und auch mein Denken. Denn wer diesen Gedankenprozess beginnt, der hat den ersten Grundstein, den ersten Schritt gemacht und den ersten Grundstein gelegt für eine starke Resilienz.
Dann würde ich doch sagen, gehen wir alle mal wieder in den Garten zwischendurch.
Das auch.
Ja. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Kramp. Das war sehr interessant. Ich würde jetzt gerne mich noch länger mit Ihnen über einzelne Aspekte unterhalten. Aber unser Format hat natürlich auch ein gewisses Format, das wir jetzt hier nicht sprengen wollen. Mit anderen Worten, wir sind schon wieder am Ende der aktuellen Folge des TLM-Podcasts des Medienvielfalt Thüringen. Ich bedanke mich bei Ihnen für die interessanten Ausführungen. Ich bedanke mich bei allen unseren Zuhörern und Zuhörerinnen fürs Dabeisein. Ich sage Tschüss und auf Wiederhören bis zur nächsten Folge. Mein Name ist Kirsten Kramer. Sie finden diesen Podcast zum Nachhören überall da, wo es guten Podcast gibt, unter anderem auf Spotify, bei Google Podcast oder Apple Podcast und natürlich auch auf unserer Homepage unter www.tlm.de.